Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, während Jesus beim Volk beliebt war, war seine Beziehung zur Führungsschicht Israels schon sehr früh gespannt. Das Markus-Evangelium berichtet bereits in Kapitel 3, Vers 6 von konkreten Anschlagsplänen gegen ihn. In Markus 11 bis 13 eskaliert nun der Konflikt um Gottes Anspruch an sein Volk und um die Frage, wer Jesus ist. Zu Beginn dieser letzten Lebenswoche Jesu singt das Volk ihm bei seinem Einzug in Jerusalem den Messias-Psalm 118 zu. Nachdem er kurz darauf die Händler aus dem Tempel vertrieben hat, verlangen die Führer des Volkes von ihm den Nachweis seiner Autorität. Auf die Fangfrage nach der Steuer antwortet Jesus mit der Aufforderung, Gott zu geben, was Gott gehört. Und die Frage nach dem höchsten Gebot beantwortet er mit dem Aufruf, das Leben ganz auf Gott auszurichten. Inmitten dieser Begebenheiten und Diskussionen schildert Markus, wie Jesus speziell den Führern des Volkes mit einem Gleichnis noch einmal ganz bewusst begegnen und sie zur Umkehr rufen will. Wir hören aus Markus 12 die Verse 1 bis 12. Jesus begann zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen. Und ihn schlugen sie auf den Kopf und entehrten ihn. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als Letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, dann gehört sein Erbe uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer vernichten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen. Aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Vater, öffne unsere Ohren, Gedanken und Herzen für das, was du uns zu sagen hast. Und lass uns nicht weggehen von dir. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus gibt das Ringen um die Führer des Volkes noch nicht auf. Er richtet dieses Gleichnis direkt an sie und er weiß, dass sie ihre Heilige Schrift gut und zum Teil auswendig kennen. Und so spickt er das Gleichnis mit Anklängen an alttestamentliche Texte, um sie noch einmal aufzurütteln. Wenn Sie Weinbergpflanzen, Zaun ziehen, Kelter graben und Turmbau hören, dann denken Sie automatisch an das Weinberglied aus Jesaja 5, das die Mühe Gottes für und seine Enttäuschung über sein Volk schildert. Wir haben es vorhin gehört. Sie erkennen die Anspielung auf Jeremia 25, Vers 4, wo steht, dass Israel nicht umgekehrt ist, obwohl der Herr immer wieder alle seine Knechte gesandt hat. Mit dem Begriff geliebter Sohn fordert Gott in 1. Mose 22 Abraham auf, seinen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Der Ruf auf, wir wollen ihn umbringen, zitiert den Beschluss der Söhne Jakobs, ihren Bruder Josef zu töten. Und das Wort vom Stein, den die Bauleute verworfen haben, steht in Psalm 118, den das Volk kurz zuvor Jesus zugesungen hat. Jesus will mit diesem Zeugnis des Alten Testamentes den Führern des Volkes verdeutlichen, dass sie an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer eigenen Geschichte und der Geschichte des Volkes stehen. Ich möchte versuchen aufzuzeigen, was er ihnen in diesem Gleichnis dabei vom Wesen Gottes, vom Wesen des Christus und vom Wesen des Menschen sagt. Erstens vom Wesen Gottes. Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. In Israel einen Weinberg anzulegen, war harte Arbeit. Steine wurden beseitigt und zu einer Mauer aufgeschichtet, Pflanzreihen und Wege gezogen, Stufen angelegt, eine Keltergrube ausgehoben und ein Turm als Schutz und Werkraum gebaut. Und da Jesus das Weinberglied aus Jesaja 5 zitiert, wissen wir, dass in diesem Weinberg edle Reben gepflanzt wurden. Jesus zeigt Gott so als Schöpfer des Weinbergs, der keine Mühe scheut, um Idealbedingungen zu schaffen. Und er zeigt ihn als Herrn und Eigentümer des Weinbergs. Er ist ein großzügiger Herr und Eigentümer, der voll Vertrauen den Weinberg in die Hände der Winzer legt und gelassen fortreist. Dabei bezeichnet das Wort eine größere Reise. Das heißt, er kontrolliert die Winzer nicht ständig, sondern gewährt ihnen Selbstständigkeit und traut ihnen zu, ihre Arbeit gut zu machen. Er gönnt ihnen die Frucht ihrer Arbeit und er will dabei nicht mehr als einen bestimmten Anteil der Ernte zu einer bestimmten Zeit. Nichts, rein gar nichts im Wesen und Verhalten dieses Weinbergbesitzers erklärt also, warum die Winzer derart gegen ihn aufbegehren. Doch nun erzählt Jesus vom Aufruhr der Winzer und von der unverständlichen Reaktion des Weinbergbesitzers. Die Abmachung über eine feste Abgabe von der Ernte zu einer bestimmten Zeit ist üblich. Nichts daran ist überraschend, ungewöhnlich oder ungerecht. Also sendet er vereinbarungsgemäß einen Knecht, wörtlich Sklaven, diesen Anteil zu holen. Der aber wird verprügelt und kommt mit leeren Händen zurück. Vertragsbruch und Gewalttat auf Seiten der Winzer würden schon jetzt ein gerichtliches Eingreifen rechtfertigen. Der Herr des Weinbergs aber setzt auf Geduld und Deeskalation. Er schickt einen zweiten Sklaven. Statt einzulenken, steigern die Winzer ihre Opposition. Sie schlagen ihn auf den Kopf und entehren ihn. Mit dieser gefährlichen Körperverletzung und der gezielten Erniedrigung des Sklaven bringen sie ihre tiefe Verachtung für den Herrn des Weinbergs zum Ausdruck. Der aber gibt noch nicht auf. Er sendet einen dritten Sklaven, der jedoch nicht lebend zurückkehrt. Dennoch sendet der Herr noch einen und viele weitere, denen es aber allen ähnlich ergeht. Unweigerlich steigt in den Zuhörern Jesu jetzt die Frage auf, warum der Weinbergbesitzer die Winzer so lange gewähren lässt. Ist er zu dumm, die Botschaft der Winzer zu verstehen? Zu weich oder zu schwach, um zu reagieren? Hat er keine Mittel, dem Treiben der Winzer ein Ende zu setzen? Zugleich aber ahnen sie, dass Jesus hier das Handeln Gottes an der Menschheit und an seinem Volk Israel im Zeitraffer nacherzählt. Mit unfassbarer Geduld erträgt Gott ein Aufbegehren und einen Bundesbruch nach dem anderen und zögert das längst überfällige Gericht immer wieder heraus. Wie der Weinbergbesitzer bis zuletzt auf ein Einlenken und eine Umkehr der Winzer hofft, bis ihm schließlich nur noch einer bleibt, sein geliebter Sohn. Doch auch jetzt ist seine Geduld noch nicht am Ende. Auch den geliebten Sohn schickt er unbewaffnet und wehrlos in der irrigen Hoffnung, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Erst als sie auch und gerade an diesem Sohn ihre gebündelte Grausamkeit und Verachtung austoben, entschließt sich der Weinbergbesitzer zum Gericht. Dem Gerichtshandeln stellt Jesus die Frage voran: Was wird nun der Weinbergbesitzer tun? Bei Jesaja fragt Gott: Was hätte es für meinen Weinberg noch zu tun gegeben, dass ich ihm nicht getan hätte? Der Gott der Bibel, der sich von uns Menschen immer wieder den Vorwurf einhandelt, ein grausamer Rachegott zu sein, von dem wir frech behaupten, an einen derart schrecklichen Gott, der seinen Sohn opfert, könnten wir nicht glauben. Oder dem wir, wenn er für unser Empfinden zu passiv ist, anklagend die Frage vorhalten: Warum lässt Gott das zu? Dieser Gott würde nichts unversucht lassen, ja, hat nichts unversucht gelassen, um uns zur Umkehr zu bewegen, um uns das Gericht zu ersparen. Wenn Gott richtet, zieht er damit lediglich die logische und längst überfällige Konsequenz aus unserem Wesen und Handeln. Das Zweite vom Wesen des Christus. Jesus spricht im Gleichnis vom geliebten Sohn des Weinbergbesitzers. Für die Zuhörer ist es leicht, im Weinbergbesitzer Gott zu erkennen. Wer aber ist der geliebte Sohn? Fragen sie sich. Sie kennen den Ausdruck als Zitat aus 1. Mose 22, wo Gott Abraham mit eben diesen Worten auffordert, Isaak darzubringen. Aber wie passt das in dieses Gleichnis? Sie wissen, dass Gott im Alten Testament oftmals das Volk Israel als seinen Sohn bezeichnet. Doch würde er niemals Israel für andere hingeben. Im Gegenteil, Jesaja 43,4 sagt, dass Gott Israel so sehr liebt, dass er Völker für sein Leben hingibt. Sie kennen die Rede vom Sohn Gottes, aber auch als Ausdruck für den Gesalbten Gottes. So spricht Gott in Psalm 2. Wenn wir die Evangelien genauer betrachten, dann scheint zur Zeit Jesu die Bezeichnung des Gesalbten, hebräisch Messias, griechisch Christus, als Sohn Gottes nicht unüblich gewesen zu sein. In Markus 1, Vers 1 stehen Christus und Sohn Gottes wie selbstverständlich nebeneinander. Nathanael nennt Jesus spontan Gottes Sohn, König von Israel, was eine andere Bezeichnung für den Messias ist. In Matthäus 16 bekennt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nicht nur Jesu Jünger und Nachfolger verwenden diese Begriffsklammer. Bei der Gerichtsverhandlung gegen Jesus fordert der Hohepriester Jesus auf, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Aber genießt der Messias denn nicht den besonderen Schutz Gottes? Die Menschen erwarteten doch, dass der Messias kommen werde, die Macht zu übernehmen, die fremden Herren zu vertreiben und das Friedensreich Gottes aufzurichten. Warum erzählt Jesus hier eine völlig andere Geschichte? Der Sohn des Weinbergbesitzers kommt hilflos und wehrlos. Er wird getötet und seine Leiche wird rausgeworfen und somit entehrt. Das passt doch nicht in ihre Messiasvorstellung. Es passt aber durchaus in die alttestamentlichen Prophetien auf den Messias. Es passt dazu, dass er, der der Schlange den Kopf zertritt, von ihr in die Ferse gestochen wird. 1. Mose. Es passt zum Leidenspsalm 22, den Jesus am Kreuz betet und den seine Gegner spöttisch zitieren mit dem Wort, er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er will. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Damit zitieren sie Psalm 22, Vers 9. Und es passt zu dem Messias Psalm 118, in dem der Herr den von den Bauleuten verworfenen Stein zum Eckstein macht. Der Gesalbte wird verworfen und zum Grund. Und es passt nicht zuletzt zu dem Gottesknechtslied aus Jesaja 53, wo es heißt, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. All dies sehen Sie jetzt nicht. Jesus aber erklärt es nach seiner Auferstehung seinen Jüngern. Wie sehr Jesus von diesem Blick auf seine Berufung und Sendung als Messias geprägt ist, wird deutlich, wenn er immer wieder denen, die ihn als Messias erkennen, verbietet, ihn zu bezeugen. Wenn er sich entzieht, als das Volk ihn zum König machen will. Und wenn er konsequent von seinem bevorstehenden Leiden und Sterben spricht, als von der Erfüllung des Willens Gottes. Er ist der geliebte Sohn. Er weiß um die Liebe des Vaters und ist bereit, den Willen dieses liebenden und geliebten Vaters bis zum Tod am Kreuz zu erfüllen. Die Folgen dieses Gehorsams reichen weit über dieses Gleichnis hinaus. In Jesus erfüllt sich die Verheißung aus Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Dritte, vom Wesen des Menschen. Die Winzer dürfen sich ins gemachte Nest setzen. Sie leben von dem, was der Weinbergbesitzer geschaffen hat. Sie kennen die Regeln und Abmachungen. Statt jedoch dafür dankbar zu sein, lehnen sie sich auf. Und statt auf die vielen Versuche des Herrn einzugehen und umzukehren, verlieren sie jede Hemmung. Ob ihr Verhalten von Anfang an geplant war, ist unklar. Dahinter aber steht ein Muster, das schon die biblische Urgeschichte schildert: die Angst, zu kurz zu kommen. Mitten im Überfluss des Gartens und im Miteinander mit Gott fürchten Adam und Eva, Gott wolle ihnen etwas Gutes vorenthalten. Und sie brechen den Bund. Das ist die Urversuchung hinter wohl fast jeder Sünde: die vermeintlichen Fesseln abzustreifen und etwas zu ergreifen, das uns nicht oder noch nicht zusteht. Dabei ist es kaum vorstellbar, dass Gott Adam und Eva nicht hätte teilgeben wollen an Erkenntnis und beständigem Leben. Nur eben zu seiner Zeit und zu seinen Bedingungen. Die Winzer schlagen den ersten Knecht und verweigern die Pacht. Verletzen den zweiten gefährlich und entehren ihn, töten den dritten und handeln ähnlich an allen weiteren. So zeigen sie ihre Verachtung für den Weinbergbesitzer. Und daraus entsteht im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis. Wenn sie anfangs vielleicht noch Gewissensbisse gehabt haben sollten, das Böse entwickelt eine Eigendynamik und nimmt sie am Ende völlig in Besitz. Vielleicht ist in ihren Augen sogar der Weinbergbesitzer selbst schuld, wenn er so weit fortreist und so schwach reagiert und zuletzt auch noch seinen Sohn ohne Geleitschutz sendet. Wie die Winzer im Gleichnis, so sind auch die Führer des Volkes gefangen in einem Teufelskreis aus Verblendung und Entschlossenheit. Dabei kennen sie eigentlich die Endzeitverheißung aus Micha 4, ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Doch meinen sie, sie selbst könnten und müssten diesen Zustand herbeiführen und sich ihren Anteil und vielleicht mehr als diesen sichern. Obwohl sie klar begreifen, dass Jesus mit diesem Gleichnis sie meint, kehren sie nicht um. Im Gegenteil. Sie wollen Jesus festnehmen und mit ihm genauso verfahren wie die Winzer mit dem Sohn. Noch hindert sie die Angst vor einem Aufruhr des Volkes daran. Doch wenig später ergreifen sie ihre Chance und erledigen Jesus in einem ungerechten Prozess. So erfüllen sie das Wort aus Jesaja 5, Vers 7. Gott hoffte auf Rechtsspruch, doch seht Rechtsbruch. Und auf Gerechtigkeit, doch seht Schlechtigkeit. Das aber gilt nicht nur für die Führer des Volkes damals. Der Aufruhr gegen Gott steckt in jedem von uns. Jedem von uns gilt aber auch Gottes Gnade. Geduldig mahnt er uns vielfach, umzukehren. Er setzt alles daran, uns das Gericht zu ersparen. Das Werben Gottes ist dabei keine Schwäche, sondern Ausdruck seiner Liebe. Liebe aber zwingt das Gegenüber nicht. Liebe wartet auf Antwort. Der geliebte Sohn Gottes hat sich schutz- und hilflos in die Hände der Menschen gegeben, um diese Liebe des Vaters vollkommen zu zeigen. Er war bereit, nicht nur durch unsere Hände, sondern damit auch für uns zu sterben. Er hat durch sein Kreuz die Versöhnung mit Gott geschaffen. Und nun wartet er sehnlichst auf unsere Antwort, dass wir diese Versöhnung annehmen und so Anteil bekommen an seinem Weinberg. Amen.